Simon, dann sag mal was. Wir sind jetzt on air. Ihr hört Libertine Radio, wahrscheinlich auf Radio X. Und ich bin Jonas und Simon ist der andere.
Und der andere sagt gerade was. Hallo.
Ja, du sagst was. Hervorragend. der Witz wird auch nicht alt. Worüber reden wir heute, Simon?
Wir reden heute über Partnerwahl. Und zwar wollen wir uns darüber unterhalten, wie finden Menschen ihren Partner. Es gibt ja auch noch andere Spezies, die Partner wählen. Und wir betrachten heute insbesondere die Menschen und das daraus Resultierende. Vielleicht dann in der nächsten Sendung. Man weiß es noch nicht.
Ich habe übrigens einen Untertitel für die Sendung geschrieben.
Oh, okay.
Eigentlich habe ich, ich glaube, ich habe sogar 5 Untertitel für die Sendung geschrieben. Ich konnte mich nicht entscheiden, wie üblich. wir reden heute über Partnerwahl oder der sanfte Krieg oder Venusfalle versus Marsriegel oder der tödliche Tanz zweier Egos oder Diplomatie für Geschlechtsreife. Jetzt habe ich es nicht richtig ausgesprochen. Ist auch egal. Ach ja, und Sexualfalschen ist auch noch drin. und wenn ihr das, wenn ihr unsere Sendung kennt, dann wisst ihr, dass wir normalerweise unprofessionellerweise weder Jingles noch sonst irgendwas haben. Jetzt haben wir aber einen Jingle, der am Anfang gerade hier lief, wie ihr ihn gehört habt. Und den hat Simon komponiert. Ganz kurzer Applaus an Simon. Wir haben keinen Applaus, fällt mir gerade auf.
Ja.
Fehlen noch diese ganzen tollen Geräusche. Ach so, ja. Also ich applaudiere dir auf jeden Fall in Gedanken. Schöne Robotermusik, Simon, schöne Robotermusik. So, und hören wir, ich weiß nicht, dann sag mal ganz kurz ein paar Sachen, über die wir heute reden, Simon. Oder soll ich?
Ja, nee, sag mal.
Wir reden heute über belästigte Pinguine, wir reden heute über Schwerverbrecher, wir reden heute über Internetdating und Simon erzählt auch noch was. Ganz Wichtiges im News-Roboter nachher.
Genau.
Update. Und zwischendurch machen wir ein bisschen Musik und das machen wir jetzt auch, oder Simon?
Ja, und zwar von einer ganz hervorragenden Serie, die Titelmusik. Die hervorragende Serie heißt True Blood und es geht um Vampire und alles mögliche andere. Und die Titelmusik ist von Jace Everett und heißt Bad Things.
Und warum, was hat die mit Partnerwahl zu tun? Weil wir reden ja nicht über Vampire heute. Oder warte mal, reden wir über Vampire heute?
Wir reden auch über Vampire heute, natürlich. Wie können wir über Partnerwahl reden, ohne über Vampire zu reden?
Der Zusammenhang ist auf jeden Fall... Nee, ich habe ihn verloren. Okay, aber wir spielen das Lied heute. Weswegen nochmal genau? Weil es um einen Typen geht, der in einer Bar steht und eine Frau kommt rein und er kippt praktisch um. Innerlich zumindest.
Mhm. Und er singt zu ihr. Aber das erklären wir gleich weiter.
Okay, alles klar. Gut, dann hören wir uns jetzt Jace Everett an mit Bad Things.
When you came in, the air went out. And every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Okay. When you came in, the air went out. And all those shadows there filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. You've done to me, but I know this much is true. gonna do bad things with you. I wanna do real bad things with you.
Und wir sind wieder da. Simon, was zum Henker hast du eigentlich damit gemeint? Er singt ihr was vor. Das geht doch alles in seinem Kopf vor. I wanna do bad things to you.
Ich weiß nicht, ich bin mir da nicht so sicher. Also, ich habe bis jetzt.
Oder war das so eine Art deutsche englische Übersetzungsfehlleistung? I wanna do bad things to you. War in dem Fall. So wird das Verb nicht benutzt, Simon.
Ja, nein. Ich weiß nicht genau. Irgendwie ist es in mir so. Wenn ich diese Musik höre, gibt es da dieses Bild, wo ein Typ steht in einer Bar und die Frau kommt rein und ihm fällt natürlich erstmal der Kiefer runter und er weiß nicht, was er tun soll, weil er so beeindruckt ist von dieser Frau, aber irgendwie schafft er es dann doch, seinen Mund aufzumachen und er redet dann mit ihr und ich weiß
und nicht. Sagt ihr, er möchte schlimme Dinge mit ihr tun.
Ja, natürlich.
Ich glaube, also ganz, das ist nur so meine persönliche Erfahrung, aber wenn man eine Frau kennenlernen will, ist der erste Satz oder als erster Satz dann irgendwie den Satz zu bringen, ich möchte gerne schlimme Dinge mit dir tun, ist ein bisschen auf der gewagten Seite. der leicht riskanten Seite, man kommt so ein bisschen Psycho rüber.
Unter Umständen, ja, aber ich denke mir, das hängt wirklich ganz stark von den Interessen der Frau auch ab.
Meine Interessen sind Bars und Psychos. Und du bist genau der Richtige für mich. Ja, nein, ist hervorragend. Also ich bin da völlig deiner Meinung. Frauen, die auf Psychos stehen und auf Bars, werden auf jeden Fall sehr angetan sein von Leuten, die sie so ansprechen. Aber wir können es ja auch mal ausprobieren. Wir können ja mal durch die Gegend laufen.
Naja, aber ich meine, also dieses I wanna do bad things with you ist doch eher so, es geht um Sex, oder? Also ich meine, er will irgendwie einfach Sex haben mit der Frau.
Vermutlich, ja. Es kann natürlich auch sein, dass er sie gerne irgendwie irgendwo anbinden möchte und sie mit Erdbeermarmelade vollstreichen möchte und dann Ameisen in ihre Richtung lockt. Du weißt
Jonas,
es nicht genau.
Dass du auf diese Idee kommst, das beunruhigt mich jetzt zutiefst.
Ich weiß nicht,
wie kommst du auf solche Ideen?
Naja, weil True Blood so in den Südstaaten spielt, die Serie, und ich habe diese Bilder von den Südstaaten im Kopf und das bringt mich sehr schnell zu Cowboy und Indianern, Einwohnern, Ureinwohnern Amerikas und die haben das ja erfunden als Foltermethode.
Benutzen das auch. Der Unterschied zwischen uns beiden ist, also ich finde, dass dieser Song, diese Hitze transportiert sehr gut, diese Gewitterhitze, die in der Luft liegt und die auch sehr viel mit sexueller Anspannung zu tun hat. Und für mich ist das der Song.
Nein, Simon, ich muss dir als Naturwissenschaftler widersprechen, Gewitterhitze entsteht nicht durch sexuelle Anspannung.
Nein, aber die.
Der Zusammenhang ist nicht bewiesen worden bisher. Aber das könnte erklären, warum es im Nahen Osten so warm ist. Oh, gefährlich. Ja.
Oh Gott.
Das ist auf jeden Fall eine gefährliche Richtung. Warum bringe ich es immer in so gefährliche Richtung in letzter Zeit, Simon?
Du darfst das.
Ja, okay, gut. Aber du wolltest eigentlich, weiß nicht, so als Soziologe, was würdest du denn sagen? Was ist denn die soziologische Erklärung für das ganze Phänomen Partnerwahl? Wie funktioniert Partnerwahl eigentlich dann, wenn man das so von der soziologischen Seite angeht? Weil ich habe ja Biologie studiert, für mich ist es ganz einfach. Es gibt einen sexuellen Imperativ, alles andere ist nur Brimborium. So, und du?
Natürlich. Es gibt da verschiedene Theorien. Also die ich vielleicht noch am überzeugendsten finde, ist, dass wir natürlich recht stark sozial geprägt sind in unserer Partnerwahl. Und dass wir uns deswegen...
Was? Moment. Wie jetzt sozial geprägt? Von wem? Für was?
Naja, also ich meine, zum Beispiel von unseren Eltern, die vielleicht bis vor 200 Jahren auch noch die Partner für uns ausgesucht haben und gesagt haben, ja, du wirst dieses Mädchen nehmen, weil das bringt einen großen Hof mit sich. Und
aber das war doch, warte mal, ganz kurz nochmal so nebenbei, war das nicht ein tolles System?
Ja, natürlich. Also das gibt besteht ja auch noch in weiten Teilen der Weltbevölkerung weiter. Ja? Also es ist ja, wir in den, sage ich mal, etwas westlicher geprägten Ländern sind da ja durchaus die Ausnahme. Ja? Und auch, wie gesagt, vor 200 Jahren war das auch hier noch anders. Da hieß es, du musst deine Cousine zweiten Grades heiraten, damit der Hof in der Familie bleibt. Ja,
ja, ja.
Und es gab auch noch diese wunderbaren Regelungen, dass das ganze Dorf zustimmen musste, wenn sich zwei Leute verheiraten wollten und so weiter, ja. Also das ist diese ganze romantische Liebe und ich suche mir jetzt einen Partner, der zu mir passt und der mich komplimentiert und so, das ist alles ziemlich neuer Bullshit, ja.
Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es super lustig, wenn wir mal das Experiment durchführen würden, unsere Eltern für uns, ja, weiß nicht, Partner aussuchen zu lassen.
Es gibt doch da diese Show auf MTV, wo genau das
Es
passiert, oder?
gab die Show mal, ja, so, ja, aber ich meine, am Ende ist es ja trotzdem MTV, die diese komischen Typen anbringt, die im Prinzip, weiß ich nicht, wo klischeemäßig immer einer dabei ist, der vollkommen irre ist und der Rest ist, weiß ich nicht, irgendwie langweilig und dann gibt es einen, der irgendwie von vornherein so ein bisschen der Prinz ist. Und alle können es schon von vornherein sehen an den Kleider, an der Kleidung, die er trägt und was weiß ich was alles. Nein, aber ich meine, wenn man es mal so in der Realität mal ausprobieren würde, wäre es, glaube ich, sehr, sehr witzig. Aber
Ja,
ich
aber
weiß nicht.
das Interessante ist, dass, also wenn du jetzt sagst, so man sieht von vornherein den Prinzen, ja, oder die Prinzessin, es
Ja.
gibt ganz klare Stereotypen für die verschiedenen Geschlechter, wie ein guter Partner auszusehen hat, beziehungsweise welche Eigenschaften er aufzuweisen hat. Ja? Also eine Frau muss.
Meinst du, dass es heute noch so ist, ja? Ganz, ganz so total festgelegt.
Ja, na klar, also ich meine, das ist das bestreitet auch keiner.
Na, wieso? Also manche, weiß ich nicht, manche Leute wollen ja, weiß ich nicht, eher so einen sicheren Partner, der einen stabilen Job hat und bloß keine seltsamen, ja, Ideen im Kopf hat. Und manche Leute wollen das genaue Gegenteil davon.
Ja, das eine sind Frauen, das
Aufregenden
andere sind die
Menschen.
Männer. Also das müsstest du aber als Biologe ganz besonders so sehen. Also weil für eine Frau ist sozusagen das Investment in eine Partnerschaft immer viel, viel höher. Deswegen ist bei ihnen die Choosiness viel stärker ausgeprägt. Also sie sind viel wählerischer. Weil natürlich in dem Moment, wo
Die
sie
Choosiness, ja, bitte.
ja, ist ein bisschen
Ist das
cheesy.
ein Wort?
Nein, ist es nicht.
Okay.
Aber ich weiß auch nicht, ich habe hier so ein paar Notes auf meinem Rechner, um euch ein bisschen was erzählen zu können. Und ich habe ein wunderbares Paper gelesen von Buzz. Das heißt Human Mating Strategies. Ja? Und das ist halt auf
Ja.
Englisch und deswegen komme ich da so vielleicht manchmal ein bisschen raus. Egal. Jedenfalls ist die Theorie, dass also in der Biologie, dass eine Frau, wenn sie schwanger wird, natürlich dann das Problem hat, dass sie das erstmal eine ganze Weile ist. So, schwanger, ne? Und dann ist sie darauf angewiesen, dass sie einen Mann hat, der sie versorgen kann, weil sie ja tendenziell zumindest in den letzten Monaten der Schwangerschaft doch erhebliche Schwierigkeiten haben dürfte, sich ein Reh zu jagen oder so. Ja.
Das haben sie aber vorher wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Ja, man weiß das nicht.
Also wenn du schon mit dieser Steinzeit-Theorie ankommst, dann musst du auch mit reinnehmen, dass Frauen tendenziell eher Vegetarier sind und generell die Tendenz haben, so auch schon immer hatten dann, sich dementsprechend zu ernähren. Also mit Rehe jagen, da gibt es sehr wenige Indizien dafür, dass
Ja.
es große Verbände von Frauen gab, die durch die Gegend rannten und irgendwelche Tiere umbrachten.
Ja, doch, die haben sich immer die linke Brust abgeschnitten und hießen Amazonen, oder?
Nee, hoffentlich nicht.
Ja, doch, damit sie mit Pfeil und Bogen besser umgehen konnten. Das war doch so eine
Ja,
Geschichte.
ich weiß, dass das Klischee war,
Oder
aber
sie
ich
waren
meine ganz
ganz
ehrlich, also.
flachbrüstig wie Keira Knightley.
Ja, ich denke auch, hartes Training hätte es doch genauso erledigt.
Nee,
Und
ich
man
war
kann
ein
solche Sachen ja
Frauen.
auch ein bisschen zurückbinden.
Aber egal, wir wollen jetzt nicht über die Oberweite von Frauen diskutieren, sondern darüber, wie wir uns Frauen
Von
aussuchen.
Amazonen.
Ja, auch von
Ja.
Amazonen nicht. Finde
Aber
ich.
Oberweite spielt ja, ist ja anscheinend ein relativ großer Faktor zu sein für viele Männer, sich ihre Frau auszusuchen.
Ah.
Ah.
Naja, also bei Männern ist es so, dass sie suchen sich eine Frau natürlich danach aus, ob sie attraktiv ist. Und zwar ist lustigerweise über unterschiedlichste Kulturen, also das ist ja auch das Interessante aus soziologischer Perspektive, über die
Ja.
unterschiedlichsten Kulturen hinweg sind die physischen Merkmale, die auf eine starke Fruchtbarkeit der Frau hinweisen, als mit Schönheit in Einklang gebracht. Ja? Also die werden als
Und
schön
trotzdem
bewertet.
haben wir Models, die so aussehen, als würden sie jeden Moment verhungern.
Ja, das
Weißt du
ist.
was, Simon? Darüber reden wir gleich noch mehr. Wir reden jetzt aber, wir spielen jetzt erstmal noch kurz einen Song von Pharoah Monch dazwischen. Und zwar heißt der Bar Trap. Und da geht es um jemanden, der in einer Bar in eine Falle fällt. Offensichtlich.
Here we go.
Okay, so boom, like, I'm at the bar, right? I'm at the club, you see, I'm chilling at the bar. And I got my drink, you know I drink my Grey Goose. And I turn around, my drink in my hand. Shorty all over me, you know what I'm saying? Everybody looking at my face like, yo, what you gonna do? You know what I'm saying? So I'm like, looking at her, I'm like, woo! Let me adjust myself. She making it hard, I don't trust myself. But you thumping it back, I might bust right here. You dancing like you really trying to... Right here, if you don't feel that roll of quarters, move that bubble back, hold that border. And if you turn around and bend, I will show you one more yen.
God damn! One of those two midgets in my bed, right? She said, who you know and how you get a 9 in the club? I said, that's not a 9, ma. That's merely an 8. But if I buy you a drink, could we go out on a date? Cause you sound like you wasn't born inside the Empire State. She said, I'm not from her. It's hot in her. But you're popular, so I'm not secure. Everywhere she was walking, dudes was stopping her. The smoke was irritating to her ocular. I said, your contact? She said, huh? Give me your contact.
I'm going to the bathroom. Can you buy me a cognac?
Okay, okay.
Ooh, you're sexy, sexy. Okay. Baby, won't you let me, baby, show some secret things to you.
Come on. I got you Hennessy and Coke, but should've got a diet, cause if you watching your calories, now where's my hospitality? And if I got it straight, shit would've been straight. Cause after a couple of those, you start to relate. She dancing better than Savion, working a lady charm, batting her eyelashes, finagling the baby arm, and all up in my space. Next day I'm on a MySpace, top 8. We contemplating a hot date. Got poolside flicks with the cool fly blogs, with the rules I kicked about the Utah log. She like low cut jeans with the real high clogs, and dig music so much she got two iPods. I'm trying to make it to third base like A-Rod. Threw a couple of Guinness stout back just to stay. So qu'est-ce que say? Now let's just say, I'm trying to get horizontal like yesterday. Let's just say,
Ooh, you're sexy, sexy. Okay. Baby, won't you let me, baby, show some secret things to you.
Come on.
Wir sind wieder da, Simon. Yeah. Worüber haben wir gerade geredet? Wir haben gerade über Schönheitsideale in unterschiedlichen Kulturen geredet und deswegen auch die unterschiedliche Partnerwahl. Und da hast du gesagt, im Prinzip ist das Schönheitsideal ja immer pro Fruchtbarkeit.
Ganz genau.
Richtig?
Ja, und daraus lässt sich auch etwas schließen, und zwar der Unterschied im Alter von verheirateten oder auch nur einfach zusammenlebenden Paaren. Interessanterweise ist es so, dass Teenager-Jungen, Frauen bevorzugen, die ein Stückchen älter sind als sie. Ja? Also
Teenager-Jungen.
Ja, so Jungs.
Männliche
so
Teenager, meinst du?
Männliche Teenager, so mit 16, 15, 17 oder so, ja. Die stehen gar nicht mal unbedingt so stark auf die gleichaltrigen Frauen oder die Jüngeren, sondern also so, wenn sie die Wahl hätten, ja, wirklich so die freie Auswahl, so von wegen hier, du jetzt, ja. Dann würden sie so auf so, 22-jährige Frauen tippen.
Simon, ich möchte dazu eine Gegentheorie aufstellen. Ich glaube, männliche Teenager bevorzugen so ziemlich alles, was keine Fußmatte ist. Und nein. Von ihrem Alter aufwärts ist da, glaube ich, ziemlich viel offen. Also wenn sie die freie Wahl hätten, wäre es wohl weniger du jetzt statt dir, sondern ihr alle. Und ganz ehrlich, da glaube ich nicht wirklich dran. Aber wenn du denselben Punkt für weibliche Teenager machen möchtest, dann glaube ich dir das eher, weil meine Erfahrung war ja damals in der Schule auch, dass andere Mädchen alle auf Typen standen, die zwei Klassen über uns waren.
Ja, gut. Und das tun Frauen aber auch ihr ganzes Leben lang, also auf ältere Männer stehen. Ältere Männer.
Ja, warum eigentlich? Das ist so unfair.
Ja, was heißt hier unfair? Die Männer stehen ja auch immer auf jüngere Frauen, außer halt die Teenager. Weil die bevorzugen also Frauen, die fruchtbarer sind. Also, das Interessante ist halt wirklich, dass eine Frau mit Anfang 20, also zwischen 18 und 22, sind sie am fruchtbarsten. Ja? Also, die Wahrscheinlichkeit, dass sie empfangen und dann auch das Kind zur Welt bringen und es auch ernähren können etc. ist da am höchsten.
Ja.
Ja? Während bei jüngeren Frauen das tendenziell schwieriger ist. Ja? Also auch wenn sie noch nicht ganz ausgewachsen sind und so weiter. Ja? Also da könnte einfach auch die Schwangerschaft eher schief gehen und das wäre natürlich nicht so gut. Interessant ist aber halt, also Männer suchen sich in der ganzen Welt, also über verschiedene Kulturen auch Frauen, die jünger sind. Und im Durchschnitt ist der Altersunterschied 3 Jahre. Ja? Und wenn die Männer älter werden und dann irgendwann geschieden werden und sich eine neue Frau suchen, dann, dann suchen sie sich immer jüngere Frauen. Ja? Also im Durchschnitt ist der Altersunterschied bei Paaren bei der ersten Hochzeit 3 Jahre, bei der zweiten Ehe sind es dann schon 5 Jahre und bei der dritten Ehe sind es 8 Jahre. Ja? Also das hat Buss herausgefunden in einer Studie von 1994. Fand ich doch ganz interessant.
Ja, auf jeden Fall.
Und das Interessante ist auch, sie haben auch eine weitere Befragung durchgeführt mit Männern und Frauen, wie viele Sexpartner sie denn gerne hätten in ihrem so überhaupt so. Und das Interessante ist, dass sie herausgefunden haben, so Männer haben so im Schnitt 18 Partner, die sie gern gehabt hätten in ihrem Leben. Ja? Während bei Frauen es im Schnitt 4,5 Partner sind, die sie gerne gehabt hätten in ihrem Leben. Ja? Also.
Und dann ist es meistens aber von den realistischen Zahlen her eher andersrum, oder? Naja, komm.
Nein, also das ja, weiß ich nicht, wie das wirklich ist.
Ach doch,
oder, das ist halt auch immer das große Problem mit der sozialen Erwünschtheit. Ja? Also wenn du eine Frau fragst, wie viele Partner hattest du schon? Ja?
Ja, eben.
Dann wird sie nicht unbedingt ehrlich antworten.
Meistens.
Männer auch nicht, ja, aber Männer werden
nach,
sagen.
Nach unten revidieren.
Ja, genau. Und Männer werden es nach oben revidieren. Das ist irgendwie interessant.
Genau. Verlogen.
Verlogen, ja.
Oh, wie verlogen. J'accuse. ja, okay. Aber wir wollten noch über was anderes. Wir wollten einfach noch über die biologische Komponente reden, oder? Haben wir eine biologische Komponente in der Partnerwahl noch weiter, außer dieser. Na gut, du hast hier ein bisschen mit eingearbeitet.
Ja, also Buss sagt, es ist ganz klar, also Frauen suchen sich einen Mate, der in der Lage ist, Ressourcen zu investieren in sie und ihre Kinder. Ja.
Ja.
Der das auch möchte.
Das heißt, wenn mein Bankkonto steigt, werde ich automatisch attraktiver für Frauen.
Ja, ja, ganz eindeutig. Und
das ist aber eine gewagte Unterstellung. Du weißt, dass jetzt einige weibliche Hörer ein bisschen die Wand hochgehen wahrscheinlich, zumindest innerlich.
Ja, das macht ja nichts. Also
es entspricht nicht der romantischen Liebe, Simon. Das kann man nicht sagen.
Ja, die romantische wirklich, Liebe.
Das ist so unfair.
Gut, Buss hat auch so was Schönes gesagt. Irgendwie 80% der Menschen müssen sich mit einem Partner zufrieden geben, der nicht ihrem Ideal entspricht.
Ouch.
Das fand ich auch wunderbar.
Aber kann ich nochmal zu dem Kontostand zurückkommen? Das heißt, wenn ich mir jetzt, du kennst doch diese LED-Gürtelschnallen und sowas, die besonders intelligente Jugendliche gerne tragen.
Ja, nee.
Wo man irgendwas, kann ich mir das nicht irgendwie mit meinem Handy verbinden und praktisch meinen Kontostand permanent immer auf meine Gürtelschnalle direkt sozusagen, um meine Attraktivität auszudrücken? Vorausgesetzt natürlich, ich habe viel Geld auf dem Konto, sonst kann ich mir diesen Move auch sparen. Und dann kann man im Prinzip durch die Fußgängerzone laufen und während das Konto steigt, sagen wir mal, du bist Investmentbanker und es lief alles gut und du bist nicht in der Wirtschaftsblase irgendwie untergegangen und permanent kommt da irgendwie Geld rein bei dir.
Ja.
Wäre das nicht ein toller Weg, Frauen kennenzulernen?
Das, ja, also es ist die Frage, ob das dann die Art von Frauen ist, die du haben willst, aber tendenziell schon. Also ich meine, Hugh Hefner hat sicherlich noch andere
Sachen. Du sagst ja,
dass
das im Prinzip normales Verhalten wäre für eine Frau, sich jemanden auszusuchen, der ein großes Bankkonto hat. Oder wenn ich Millionär bin, dass ich mir einfach so ein T-Shirt drucken lasse.
Ich sage, es ist normales Verhalten für eine...
In Gold. Na,
Moment, also erstens mal sagt Buss das und ich stimme ihm zwar zu, aber er hat diese Behauptung aufgestellt und er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Partnerwahl als Evolutionsbiologe und ich denke, der hat da schon so ein bisschen was rausgefunden mittlerweile. Trotzdem muss man einfach mal sagen, macht es doch auch Sinn sozusagen, dass man sich einen Partner sucht, der in der Lage ist, Ressourcen zu investieren. Ja, also Ressourcen müssen ja nicht unbedingt materiell sein. Ja, also das muss jetzt nicht sein, dass er...
Was gibt's denn noch für Ressourcen?
Naja, also ich meine, also freundlich sein, intelligent sein.
Freundlich sein ist keine Ressource, Simon.
Natürlich, also es ist ja, also das geht ja auch um dein psychologisches Gutbefinden, ja. Also, und wenn du einen Partner hast, der zwar ein dickes Bankkonto hat, aber dich die ganze Zeit anmotzt und keine Ahnung, dich vielleicht auch noch schlägt oder so, das ist nicht so geil, ja. Und
ja, aber trotzdem ist freundlich sein ist, ich weiß, was du meinst, aber trotzdem ist der Ausdruck freundlich sein ist eine Ressource irgendwie. Naja, es klingt ein bisschen nach A&R.
Also ich zitiere mal was.
Nee, ja? H&R.
Worldwide, bitte? Women and men wanted mates who were intelligent, kind, understanding, dependable and healthy. Ja? Yeah? Also das...
Ja, aber ich meine, also damit ist ja auch in vielerlei Hinsicht jemand gemeint, der, also kind, das bezieht sich ja wahrscheinlich eher dann darauf, dass der Vater dann auch mit den Kindern gut umgehen kann und die nicht, keine Ahnung, umbringt oder so. Denn dieser Infanticide, also
ja, natürlich,
Kindesmordinstinkt ist ja in Männern, wenn dann, stärker als in Frauen normalerweise, sagt man zumindest. Ah. Also ausgehend von näheren Verwandten im Säugetierbereich wie Schimpansen und vergleichbar intelligenten Spezies, wie weiß ich nicht, keine Ahnung. Früher hat man ja gesagt, dass Löwen im Prinzip die Primaten des Katzenreiches sind. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber die sind ja auch für den Kindesmord immer zu haben. Nicht nur von ihrer eigenen Spezies. Konkurrenz ausschalten ist da ganz groß im Business irgendwie.
Ja. Gut, mag schon sein. Interessant finde ich aber auch den zweiten Punkt. Es geht also nicht nur darum, dass der Partner, also der Mann, irgendwie Ressourcen hat, welche Art und Weise die jetzt nun auch immer geartet sein mögen, sondern dass er auch willens ist, sie zu investieren in die Frau und die Kinder. Ja? Also.
Aha, das heißt, aber das müssen ja Frauen vorher austesten dann.
Ja, das müssen Frauen schon ein bisschen austesten, klar, natürlich. Also das.
Und die deswegen, große Gefahr dabei ist natürlich auch immer, dass der Mann irgendwann plötzlich zwischendurch einfach seine Meinung ändert. Und deswegen hören wir jetzt ganz kurz nochmal Musik, und zwar auf Jurassic 5 mit DJ Shadow und I Change My Mind.
Alright, here we go.
Richtig? Das war eine gute Überleitung, hast du nicht kommen sehen.
Nee, überhaupt nicht.
Richtig von aus dem Nichts erwischt.
Ja, aber geiler Song auf jeden Fall.
We're supposed to have something booked for this weekend, but I changed my mind. I changed my mind. I changed my mind. I changed my mind. And I changed my mind. Well, it started getting cozy, girl. I let you control the reins. And despite what I knew to be true, well, I'd hope that things would change. I'd even say I can't completely blame my naivety, cause it was situations in retrospect. Direction we put into action, but I just let it whiz on by. People say, help me, it's going to ride. And I flip off, say, that's not right. Now I see my shit's not tight, and I change my mind. Yeah, well, I change my mind. Yeah, I've changed my mind. I've changed my mind. I've changed my mind. Yeah, I've changed my mind. Judgment, so my blind side got the best of me. But we live and learn what you did in turn. Make me never ever settle for less than what I deserve. And once you mature, girl, you always be second best. I changed my mind, yeah, I've changed my mind. Situations in retrospect, when the things you say would shift direction, we're put into action. But I just let it whiz on by. People say, hell, be it's going around. And I flip on them, say, that's not right. Now I see my shit's not tight. It really pains me to see things change, but your limitations would have held me back. The things you say, try to underrate me, they were just a reflection of your self respect. But now I let it whiz on by. You can't tell me. I changed my mind, you sacrificed
Und da sind wir wieder, Simon. Ich verliere immer den Faden, wenn ich plötzlich zwischendurch Songs einspiele, um dich zu unterbrechen.
Du solltest das einfach nicht tun.
Ja, ich weiß, aber ich will so gerne Musik hören zwischendurch. Ja,
genau. Das interessiert dich also nicht, was ich erzähle.
Und ich wette, die Leute, die sich die Sendung anhören, freuen sich auch immer wieder darüber. Nein, Spaß. Ist nicht so wichtig. Der Song war ja im Prinzip gerade, da ging es um Leute, die ihre Meinung ändern. Und ich denke, ein wichtiger Aspekt von Partnerwahl ist unter Umständen auch das dann Akquirieren von Partnern, oder? Es ist ja nicht so einfach, also man kann ja nicht wie Gink gehen und sich einfach einen aussuchen und dann sagen, wuppdidu, du bist jetzt mein Partner. Also ich meine, manche Leute machen das, aber das wird dann Stalking und dann gibt es Probleme mit dem Gesetz, neuerdings zumindest.
Da gibt's, interessante Untersuchung gemacht, ja? Und zwar haben sie Folgendes gemacht, sie sind auf der Straße auf Menschen zugegangen und haben Blickkontakt aufgenommen mit Menschen des anderen Geschlechts und haben dann die Person angesprochen. Ja. Und wenn die Männer auf Frauen zugegangen sind und gefragt haben, ob sie dann mit auf ein Date kommen wollen, haben 50% der Frauen gesagt, ja, okay, klar, wir gehen auf ein Date. Und 6% haben sogar zugestimmt, mit zum Apartment des Mannes zu gehen. Aber 0% haben zugestimmt, mit ihm Sex zu haben. Und er sagt so schön, manche Frauen, die nach Sex gefragt wurden, fühlten sich beleidigt und manche fanden es bizarr.
Ja, natürlich.
Andersrum, aber wenn gut aussehende Frauen, nehme ich jetzt mal einfach an, also oder jedenfalls, wenn Frauen Männer gefragt haben, dann haben auch 50% zugestimmt, mit ihnen auf ein Date zu gehen, was ziemlich ähnlich ist.
Und die anderen 50% wollten nur Sex haben.
69% haben zugestimmt, also mehr Männer wollten mit der Frau zurück zu ihrem Apartment gehen, statt mit ihr auf ein Date zu gehen. Und 75% haben zugestimmt, mit ihr Sex zu haben.
Das gibt mir eine ganz neue Business-Idee. Simon, ich denke, wir sollten uns einen Lockvogel suchen und anfangen, Menschen auszurauben. Im großen Stil.
Ja, du meinst Männer.
Männer. Weil es scheint unglaublich leicht zu sein. Würdest du mitgehen mit jemandem, der auf der Straße dich anspricht, auf die Art und Weise?
Nein.
Mit nach Hause direkt?
Nein, würde ich nicht. Und dazu kommt auch der nächste Abschnitt von den Männern, die sexuelle Anfrage verneint haben. Waren ziemlich viele so leicht apologetic und haben gesagt, ja, ich würde ja gerne, und es tut mir leid, aber ich bin verlobt.
Die haben sich entschuldigt die ganze Zeit, meinst du?
Süß, oder?
Aber da siehst du vielleicht, dass das vielleicht mehr sozialer Druck war als sonst irgendwas. Du weißt schon, wie mit den italienischen Männern, die Angst haben, wenn sie eine Frau nicht angraben innerhalb der ersten 5 Minuten, die sie kennenlernen oder die sie mit ihr alleine sind zumindest, dass sie dann später als schwul gelten könnten.
Ah,
weißt du, dass das so ein Reflex wird. Oder? Und dass man sich dann entschuldigen muss, wenn man nicht die ganze Zeit, weiß ich nicht, hinter Sex hinterherläuft und alles dafür tut. Weil das Klischee von einem echten Mann eben irgendwie immer noch so ein bisschen in diese Richtung geht.
Ja. Naja, tut es ja auch. Also ich meine...
Also meine Reaktion auf diese Frage wäre ja, nach der Polizei zu rufen und nach Erwachsenen. Der Hoffnung, wenn fremde Menschen mich ansprechen auf der Straße, ist meine erste Reaktion immer, nach meinen Eltern zu rufen. Und das hilft auch ganz gut im Abschrecken von Frauen, habe ich festgestellt, wenn man nach seiner Mutter ruft. Funktioniert super. Also ich weiß nicht warum, aber es klappt wirklich.
Ja, komisch.
Okay, aber trotzdem ist es immer noch relativ wichtig, und das hast du ja auch im Prinzip damit angedeutet, also andere Menschen anzusprechen, wenn man mit denen dann irgendwie näheren Kontakt kriegen will. Und das will man ja, wenn man die als Partner aussucht. Und deswegen rede ich jetzt mal ganz kurz über eine meiner absoluten Lieblingssendungen aller Zeiten. Naja, gut, ist übertrieben, aber eine meiner Lieblingssendungen auf jeden Fall. The Pickup Artist lief dann auch eine Zeit lang auf MTV. Ich habe mir die amerikanischen Staffeln vorher irgendwie mal über Satellit...
Pickup Artist, das sind also Hochhebekünstler.
Genau, die können ganz toll Sachen hochheben. Haha, Simon. Nein, da geht es natürlich um Leute, die sich als Aufreißkünstler sozusagen betätigen oder das zumindest
das hat also nichts mit einem Schokoriegel zu tun.
Nein, das hat was damit zu tun, das weibliche Geschlecht kennenzulernen.
Ja, also auch in gewissen Sinne geht es auch nichts
Gynäkologenwitziges
für Männer. Ja.
Ja, wenn du so willst, ja. Wenn du das damit vergleichen möchtest. Also so weit möchte ich mich wirklich nicht hinauslehnen jetzt.
Okay.
Aber es geht im Prinzip dann, und ich habe mir die Serie angeguckt und habe auch ein Buch dazu gelesen von einem Reporter, der sich da in die Szene eingeschleust hat. Es gibt nämlich interessanterweise angeblich zumindest in Amerika eine ziemlich große, so im Untergrund existierende Szene von Männern, die sich gegenseitig Tipps geben, wie man Frauen aufreißt. Und das geht dann halt von Anmachsprüchen über ganz spezielle Taktiken, über den Einsatz von Körpersprache und den Klamotten und allen möglichen Sachen, die man sich hat einfallen lassen, über Hypnose, die gute alte, ja, naja, diese sehr, sehr unterschwellige Hypnose, die man im Alltag anscheinend durchführen kann, deren Meinung nach. Ich weiß nicht, ob das stimmt
das,
oder nicht.
Das klassische Schau mir in die Augen, Kleines, oder wie?
Ja, nee, die benutzen auch Körperkontakt dafür und Körpersprache und Stimme ganz Aha. viel. Und angeblich soll das funktionieren. Ich habe keine Ahnung, dieses Neuro-Linguistic Programming.
Aha. Das klingt aber schon jetzt so leicht wissenschaftlich angehaucht, oder?
Ja, ja, das Interessante daran ist auch, ich habe mir halt dann auch aus wissenschaftlichem Interesse mehr als irgendwas anderem, ja. Ich bin ja gerne Verhaltensforscher, habe ich mir dann das Buch angetan von der Hauptfigur. Ja, lass mich doch, ich bin interessiert an solchen Dingen, ich finde das spannend. Mhm. So, es geht um die soziale Interaktion,
Natürlich. Simon,
ich gucke gerne von außen.
Eindeutig, vor allen Dingen der Biologe interessiert sich
für die soziale Interaktion. Ich habe doch eine Freundin, Simon, ich brauche doch nur wirklich kein Pickup-Artist-Kram jetzt noch mehr. Egal, jedenfalls,
nur weil du eine Freundin
in der Serie geht's um einen Mann namens, jetzt sei doch mal ruhig, halt doch mal deinen Schnabel bitte, du kleine vorlaute Ente, wir machen jetzt mal ganz kurz Radio. So, jawohl. Und da geht's um einen Mann, der sich selber Mystery nennt, weil die müssen alle so tolle Codenamen haben. Und dieser Typ hat ein eigenes System entwickelt, aus, keine Ahnung, allen möglichen Verhaltensforschungsbüchern und so weiter, die er sich hat zusammenkramen können über die Zeit. Und da geht's im Prinzip darum, also bei seiner Methode ging es anscheinend irgendwie darum, eher so gewisse evolutionäre und soziale Mechanismen für sich zu nutzen. Also zum Beispiel, sein großes Feld ist ja, sozial zu interagieren in großen Gruppen. Mhm. Und er hat halt die Theorie, und das haben auch schon viele, ja, echte Verhaltensforscher festgestellt, ist, dass Partnerwahl ja auch eine Menge über sozialen Status läuft. Also man muss nicht unbedingt der Reichste sein, der Schönste, der Beste in irgendwas, aber wenn man der Anführer seiner Gruppe ist oder einer Gruppe,
dann verfügt man über hohes soziales Kapital.
Gruppe, dann hat man, ja genau, dann hat man ein sehr hohes soziales Kapital und ist da dann wichtig und kann darüber ja besonders Frauen kennenlernen. Also der ist natürlich ein Mann und der beschäftigt sich nur damit, Frauen kennenzulernen, und das ist irgendwie sein großes Anliegen im Leben. Und die Theorie ist halt im Prinzip, dass man sich in eine Gruppe begibt und durch seine Kleidung, durch seine Körpersprache, durch die Geschichten, die man erzählt, innerhalb dieser Gruppe in kürzester Zeit sozusagen die wichtigste Person wird, also das Zentrum der Party. Und durch Körpersprache der anderen und so weiter wird das dann nach außen telegrafiert an Frauen, die das sehen. Und der menschliche Verstand oder beziehungsweise das menschliche Gehirn ist ja über Jahrhunderte, über Millionen Jahre, da hat es sich entwickelt über sehr viele evolutionäre Maßnahmen. Und eine sehr stark ausgeprägte Fähigkeit von zumindest normal sozialisierten Menschen ist die Fähigkeit, soziale Hierarchien zu erkennen in einem Raum, ja, oder auch in einem Stamm und so weiter. Und ich denke, die Erfahrung wird jeder gemacht haben, wenn man bei der Arbeit ist oder irgendwo arbeitet, wo viele Menschen zusammenkommen, dass es einen Chef geben kann, aber es kann trotzdem jemand geben, der inoffiziell eigentlich mehr Einfluss auf die anderen hat.
Der Klassenclown,
sozusagen. Also
der Lehrer und der Klassenclown.
Naja, der Klassenclown ist nochmal jemand anderes. Der Klassenclown benutzt ja seinen Humor sozusagen, um sich in den Vordergrund zu spielen, aber ist nicht notwendigerweise die Autorität. Die Autorität in einer Gruppe von Menschen ist nicht selten die Person, die am ruhigsten ist.
Ah.
Und gar nicht auffällt erstmal auf den ersten Blick, aber zu der alle gucken, was die Reaktion ist auf etwas.
Ja, ja.
Okay. Und sich dann danach richten.
Das ist so automäßig. Ja. So.
So was mäßig? Ja, ja, wie auch immer. Klar, so stell dir einfach so wie du in einem Kindergarten, Simon. Wenn die Kinder dann alle immer zu dir gucken, um zu sehen, ob der Film, den sie gerade sehen, wirklich lustig ist oder so, dann bist du die wichtigste Person da.
Verstehe.
Obwohl ich so ein bisschen den Verdacht habe, dass du in einem Kindergarten ziemlich schnell untergebuttert werden würdest.
Ja, ja, ich glaube auch.
Wir müssen es mal ausprobieren. Egal, jedenfalls der Punkt ist, die ganzen Theorien, die er dann im Prinzip lehrt, ist, wie man sich in so eine Gruppe von Leuten einschleust. Sagen wir mal, 5 Freunde sind zusammen unterwegs, sie sind zur Hälfte Männer und zur Hälfte Frauen. Dann sind so bei ihm halt konkrete Theorien da drin, nach dem Motto, man spricht erst mit allen anderen, außer der Frau, von der man eigentlich was will. Mhm. Und missachtet die so ein bisschen, um ihren Wert zu senken und sich gleichzeitig interessanter zu machen und solche Sachen. Das hat er dann bis ins Detail ausgearbeitet. Und die ganze Sendung dreht sich darum, dass er sich 10 Leute nimmt, 10 absolute Nerds, 10 Typen, die irgendwie teilweise noch nicht mal eine einzige Freundin in ihrem Leben hatten oder irgendeinen Erfolg mit Frauen verbuchen konnten und meistens schon in ihren 20ern sind und bringt denen halt systematisch das bei.
Das ist toll. Das klingt echt nach einem großartigen Programm.
Ja, es ist unglaublich unterhaltsam, es ist zum Totlachen. Und das Schöne daran ist, dass es so ein geniales Format ist fürs Reality-TV, weil
man kann auch noch was lernen.
Jeder bis zum gewissen Grad, Quatsch, glaube ich ehrlich gesagt. Ich denke nicht, dass man sich das so zu eigen machen sollte, weil es ist halt doch eher eine Form von Täuschung im Endeffekt. Auch wenn er das immer gegenproklamiert in seiner Sendung. Also er sagt dann immer, ja, er hilft den Leuten ja nur, irgendwie ihr Leben zu verwirklichen und Menschen kennenzulernen und so. Und bis zum gewissen Grund hat er auch recht. Aber er verlangt halt von den Leuten im Prinzip auch, dass sie alle in diese Pickup-Artist-Schema reingeraten. Also dass sie halt im Prinzip, ich meine, er gibt ihnen ja Geschichten vor, die sie erzählen sollen, die besonders amüsant sind. Er erzählt ihnen, wie sie sich anziehen müssen, nämlich möglichst modisch und auffällig gleichzeitig. Und so, und das erzeugt halt so einen gewissen, also es ist schon wichtig, dass sie eine gewisse Individualität haben, ja. Aber gleichzeitig verlierst du nie den Eindruck, dass sie im Prinzip jetzt alle so ein bisschen Kopien von ihm werden.
Ja, ja, ja.
Auf ihre Art und Weise Interpretationen von ihm sozusagen. Also er bleibt immer
noch das Original und ist deswegen der Coolste, ne? Das ist natürlich...
Nö, ach, er ist ja selber auch so ein bisschen so ein Abziehbild in vielerlei Hinsicht. Also er hat sich halt neu erfunden, aber er ist halt auch schon so ein bisschen so ein Casanova-Abziehbild in vielerlei Hinsicht. Mhm. Und die Sendung ist trotzdem halt deswegen auch oft interessant, weil der Reality, also dieser typische Reality-Faktor, dass man mit den Leuten entweder mitfühlt oder sich über sie totlacht, ist halt sehr, sehr stark ausgebildet in der Serie. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe meinen Faden verloren. Also es ist halt einfach schön. Du siehst halt diese armen Menschen, die gar keine Ahnung haben davon, wie man Leute kennenlernt, und du fühlst total mit ihnen, weil die nämlich heulen und nervöse Zusammenbrüche haben und so weiter. Und du erst endlich total in deine Teenagerzeit, wenn du irgendwie unsicher bist oder unsicher warst und so, und du kannst halt direkt mitfühlen. Aber der Comedy-Faktor geht halt nie verloren, weil die Leute sich halt auch so richtig geil in den Sand setzen zwischendurch und so richtig geil. Die Sachen verkacken. So, und wir müssen jetzt mal ganz kurz noch einen Track einspielen und dann, der heißt Toxic und da geht's um, ja, giftige Menschen im Endeffekt. Oder, yeah. Simon? Und dann reden wir noch über ein paar andere lustige Sachen.
Baby, can't you see? I'm calling a girl like you. She wear a warning. It's dangerous. I'm falling.
Toxic.
Okay, und da sind wir wieder. Und wir reden heute über Partnerwahl. Ihr hört Libertine Radio wahrscheinlich auf Radio X. Mein Name ist Jonas, Simon ist der andere.
Der andere sagt was.
Und was? Sag mal was, Simon. Ja, schön, dass du da bist.
Yeah.
Schön, dich mal wieder zu hören, Simon. Ich habe dich schon so ein bisschen vermisst. Der Track war ziemlich lang mit 4 Minuten und 5 Sekunden. Und wir reden heute, wie gesagt, über Partnerwahl. Und bei Partnerwahl kann natürlich auch einiges schief gehen.
Indeed.
Ja, oh,
deswegen
und
müssen wir auch immer wieder wählen.
Müssen wir dann auch immer wieder wählen? Also, ja, ich weiß nicht.
Also, manchmal müssen wir nicht wählen. Also gerade wir beide als Männer müssen eigentlich eher nicht wählen, weil also wir dürfen zwar wählen, aber eigentlich entscheiden ja die Frauen. Also das ist...
Ach so, ja, ich wollte gerade fragen, wie um Gottes Willen, wie kommst du denn an Frauen ran? Ich nehme mir, was hier so rumliegt und das ist in Ordnung.
Nein, also, ja, nein, ich habe also meine ganz persönliche Theorie ist ja, wenn ich in, also wenn ich jetzt mal, wenn ich gerade Single bin und in eine Bar reinkomme oder so und eigentlich geht es gar nicht darum, dass ich mir irgendwie eine Frau aussuche, sondern es geht darum, dass ich gucke, welche Frau so mich anguckt.
Such dich gerade aus.
Mir die Erlaubnis zu geben, sie anzusprechen oder so, ja.
Oh.
Ja, natürlich. Also, was anderes.
Oh, wie gemein. Das ist eine gemeine Rollenverteilung eigentlich, oder? Du kommst rein und musst sozusagen auf Erlaubnis warten, dass du jemanden ansprechen darfst und dann...
Nein, also ich meine, was heißt dürfen ist vielleicht übertrieben, aber also es gibt so Frauen, bei denen das ist von vornherein klar, dass du kannst sie zwar ansprechen, aber das bringt eh nichts, ja?
Also... Ja. Nee, da hast du recht. Nee, ich weiß auch ganz genau, was du meinst, aber wenn man das dann so ausspricht, klingt das manchmal unglaublich... unangenehm. Mm. Ja. Aber du hast recht, ja, man muss sich unter Umständen öfter mal einen neuen Partner suchen und manchmal geht diese neue Partnerwahl dann ein bisschen schief. Ein schönes Beispiel dafür aus der Tierwelt ist, sagen wir mal, der Übergriff eines, was ist eigentlich auf Deutsch? Ich habe hier nur den englischen Artikel von BBC, ist ein sehr interessanter Artikel, da geht es um einen antarktischen, ja, Seehund. Mhm. Der versucht hat, Sex mit einem Königspinguin zu haben.
Was?
Und also damit man so ein bisschen so einen Eindruck kriegt, der antarktische Fellseehund, wie er hier heißt, wenn ich den direkt übersetze, wiegt 100 Kilogramm und der arme Pinguin nur 15.
Wow.
Und wow. Ja, das ist unangenehm. Gut. Und was ich an dieser Geschichte schön finde, also um das Ganze mal noch ein bisschen von vorne zu erzählen, man hat ein paar Biologen, die da rumlaufen und im Prinzip die Seehunde beobachten und die Pinguine. Ja. Mehr oder weniger einfach nur deren Sozialverhalten untereinander und wie die sich ernähren und, so, und auch einen Film drehen natürlich logischerweise darüber. Und dann springt da plötzlich so ein Seehund durch die Gegend und man muss sich dazu merken, also in dieser
100 Kilo Seehund springt durch die Gegend. Das klingt schon mal gut.
Ja, Seehunde hopsen doch so ein bisschen. Hast du noch nie einen Seehund auf Land gesehen?
Ich glaube, ich habe noch nie einen Seehund gesehen, aber vielleicht im Fernsehen. Aber,
natürlich hast du einen Seehund im Zoo gesehen. Aber der Punkt ist auch ein anderer. In der Antarktis ist es so, das ist das einzige Gebiet, wo, oder gerade diese Inseln, sind das einzige Gebiet, wo bekannt ist, dass Seehunde Pinguine anfallen, um sie zu fressen.
Ah, ach so.
Und, okay. Ja, das ist in der Gegend eigentlich relativ oft gesehen. In vielerlei Hinsicht, ja. Und dieser Seehund hat aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund stattdessen es vorgezogen, 45 Minuten lang auf diesem Pinguin rumzurutschen und dann immer wieder zwischendurch auch Pause zu machen, weil es anstrengend wurde. Und weil er keinen Erfolg hatte, hat er sich dann irgendwann abgewandt. Und was ich halt in diesem Artikel so besonders lustig finde, ist, nachdem dieser Seehund erfolglos 45 Minuten lang versucht hat, sich mit dem armen Pinguin zu paaren, sagt er, und ich übersetze das jetzt zwar, aber es ist in gewisser Weise auch ein Zitat, nach 45 Minuten gab der Seehund auf, schwamm zurück ins Wasser und ignorierte den Vogel, den er gerade sexuell angegriffen hatte, komplett. Und das tut vielleicht am meisten weh, ja? Dieses komplette Ignorieren am Ende. Aber ich finde es schön, dass sie das in den Artikel integriert haben. Was ich auch toll finde, ist, dass die Forscher, anstatt irgendein Geräusch zu machen, um dem Pinguin vielleicht aus der Bredouille zu helfen oder wie auch immer, natürlich schön Forscher geblieben sind. Und nichts getan haben und einfach 45 Minuten lang mit der Kamera da saßen und sich wahrscheinlich totgelacht haben über diesen armen Pinguin, der von dem Seehund, ja, sexuell genötigt wird.
Das sollte man Tierschutzorganisationen möglichst nicht erzählen.
Ja, aber das ist ja das Problem. Was soll eine Tierschutzorganisation dagegen haben, wenn ein Seehund einen Pinguin in freier Wildbahn anfällt?
Nichts, aber das...
Und ihn dann komplett ignoriert und nicht mehr anruft oder irgendwas
macht. Das geht mal gar nicht. Also ich meine, wo kommen wir denn da hin?
Ja. Ja, unterlassen. Dann müsstest du aber auch sagen, wie können Forscher es zulassen, dass Löwen Antilopen reißen?
Ja, die müssen ja was essen. Also das ist ja schon was anderes.
Naja,
also
Aber guck mal, das ist ja genau der Punkt. Das ist ja genau der Punkt.
Also so, ganz einfach.
Nee, warte mal ganz kurz. Das ist nämlich genau der Punkt. In der Erklärung dazu, ja, was die Verhaltensforscher sich dann da an einer möglichen Erklärung zusammengereimt haben, ist A, dass es sich um das Verhalten eines frustrierten, sexuell unerfahrenen jungen Männchens handelt. Und ich muss dazu ganz ehrlich sagen, also wenn das der einzige Grund ist, warum er über einen Vogel herfällt, der komplett anders aussieht als seine eigene Spezies, dass er ein bisschen frustriert und sexuell unerfahren ist, also ich weiß nicht, dann wird die ganze Sache doch ein bisschen unangenehm.
Naja, aber das könnte so ein bisschen, du weißt ja, ich war eine ganze Weile lang in Schottland, in Dundee, und die Jungs in Schottland haben über die Jungs aus Aberdeen gesagt, they fuck sheep in Aberdeen. Ja? Also in Aberdeen gibt es halt offensichtlich relativ viele Schafe und anscheinend nicht genügend Frauen. Oder jedenfalls eine Menge sexuell frustrierter Männer und anscheinend, also ich meine, es kann natürlich auch nur bösartige
Nachrichten sein. Und junger, unerfahrener Männer auch?
Aber vielleicht, ich weiß nicht, es gibt auch dieses Sprichwort, warum tragen die Schotten eigentlich Kilt? Schafe das Geräusch eines sich öffnenden Reißverschlusses 300 Meter gegen den Wind hören.
So. Das war jetzt aber auch nicht mehr der allerneueste Witz, oder? Auf dem Planeten.
Nein,
ist ja auch egal. Aber um nochmal ganz kurz auf den tollen Seehund zurückzukommen. Eine Erklärung war halt, wie gesagt, dass der jung war und unerfahren. Und der andere ist halt, dass der Seehund den Pinguin tatsächlich fressen wollte. Aber aus der Tatsache heraus, dass gleichzeitig Paarungszeit war, hat er die Sachen irgendwie durcheinander geworfen. Und war so sexuell aufgeregt in der ganzen Zeit, dass er prinzipiell das einfach so ein bisschen verwechselt hat.
Okay, also wie man einen 15 Kilo Pinguin mit einem 80 Kilo Seehundweibchen verwechseln kann, ist mir jetzt nicht klar. Aber gut.
Wie können die armen schottischen Jungs auf die Idee kommen, was mit Schafen zu tun?
Das
sind halt alles so Sachen, die kann man nicht wirklich beantworten. Aber wir hören uns jetzt noch einen Track an.
Genau, zwar Lily mit Knock 'Em Out. Weil das ist
genau, und da geht es im Prinzip um Leute, die nerven, weil sie einen anquatschen und nicht weggehen. Und ich glaube, der Pinguin kann sehr gut nachempfinden.
Also, this one goes out to the Penguin.
Number.
Okay, da sind wir wieder. Wir haben gerade, wir reden heute über Partnerwahl. Ihr hört Libertine Radio auf Radio X und ich bin Jonas und Simon ist der andere. Was? Sag mal was, Simon. Ja, danke. Das ist langsam. Hör auf, immer was
du
zu sagen.
Sag doch mal was anderes.
Sag doch mal wie.
Also sag ich was.
Okay, sag mal Bruttosozialprodukt. So. Hervorragend. Sag mal, Simon ist doof.
Mal Simon ist doof.
Okay, gut. Hat mir gereicht. Eine andere Methode, Partner kennenzulernen und außer sie in der Antarktis zu bespringen, ist, ja, sie übers Internet zu suchen. Und das ist ja heutzutage auch wirklich ein Forum, wo sehr, sehr viele Menschen nach Partnern suchen. Zunehmend mehr.
Was für Partner eigentlich?
Es ist vielleicht auch eine ganz angenehme Methode, weil man im Prinzip die Leute erstmal so ein bisschen auf einer sehr, sehr sicheren Basis kennenlernt. Man kann zwar auch viel lügen im Internet, aber mit Webcams und so weiter hat sich das auch ein bisschen reduziert, denke ich. Wenn man es ernsthaft macht und ein bisschen intelligent und kein,
weiß ja, nicht, aber das nicht ist schon wieder eine Prämisse,
der Welt also reinfällt.
Ein bisschen intelligent und ernsthaft, also
ja, sicherlich. Also es gibt natürlich sehr viele Leute, die in sehr, sehr heftige Fallen tappen im Internet. Und in Tat, immer wieder und besonders dann auch Jugendliche und,
auch,
und Kinder.
Aber auch gerne alleinstehende, mittelalte Menschen, so um die Mitte 30,
genau.
40 rum, die dann auch gerne mal irgendwie gut verdienen und dann den Internetbetrügern irgendwie Geld überweisen und so. Neulich mal wieder bei Oliver Geissen gesehen.
Ja, aber da geht es ja nicht um Dating in dem Sinne.
Natürlich geht es da um Dating. Die
meinst du, die wollen Internetbetrüger kennenlernen, ja, und geben denen dann Geld? Ja, das ist natürlich dann dumm gelaufen.
Ist ganz, es ist ganz wirklich so, dass Menschen ganz einfach ihr Geld damit verdienen, dass sie in solchen Partnerbörsen sich irgendwie an Leute ranschmeißen und dann sich von den Flugtickets bezahlen lassen oder Bahntickets oder ihnen dann erzählen, na scheiße, ich wollte dich besuchen kommen.
Ich hatte ein Auto, ich möchte auch mal wieder verreisen.
Keine Ahnung.
Klar, also da ist natürlich dieser, der schöne, der gute alte, sagen wir mal, die neuere Version des Heiratsbetruges ist da im Prinzip angesagt. Aber ich finde es halt auch immer wieder toll, was man im Internet alles an Dating-Websites hat und so weiter, die halt auch ernst gemeint sind, wo die Leute ihre Profile reinstellen und sich halt plötzlich konfrontiert sehen mit diesem Problem, sich selber beschreiben und anpreisen zu müssen. Und dabei kommen halt unglaublich schöne Sachen teilweise raus. Ich bin neulich die GMX-Partnerseite mal durchgegangen, für diese Sendung natürlich. Und
ist klar.
Zweifel jetzt nicht, sonst kriege ich Ärger nachher. Und was ich halt da super fand, ist halt, ich habe mich natürlich nicht angemeldet, dementsprechend konnte ich nur so oberflächlich auf die Profile gucken. Und das Einzige, was man da sehen konnte, war teilweise das Foto und, ich glaube, Alter und das Lebensmotto. Also es gibt eine Rubrik Lebensmotto und die Leute sollen ihre Mottos da eintragen. Und ich bin ja ein sehr riesen Fan davon, weil ich immer denke, dass die Leute sich da unglaublich geil reinreiten. Ich würde nie ein Lebensmotto angeben. Ich weiß auch nicht, wie man sein ganzes Leben auf ein Motto reduzieren kann.
Das weiß ich auch
nicht. Also das ist mir immer so ein bisschen schleierhaft. So. Aber ich habe mir mal die 10 schönsten rausgesucht und die gehen wir jetzt mal ganz zügig durch. Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit, fällt mir gerade auf. Und das sind alles Mottos, die Frauen zwischen, ich sag mal, 20 und 40 eingetragen haben auf einer real existierenden Partnerbörse, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, weil ich natürlich keine Werbung machen möchte. Und weil ich die Leute natürlich auch nicht outen will hier großartig. Aber
wir machen uns halt trotzdem über sie
sehr, sehr
richtig,
cool. Also, ja, ja, ein bisschen.
Das
warum
ist,
auch nicht?
Ist ja lieb gemeint, ne?
Das erste, also oft stehen ja auch die Berufe dabei. Und der erste Spruch kommt tatsächlich von einer Frau, die im Finanzwesen arbeitet. Mehr will ich dazu nicht sagen. Und das Motto heißt, ihr Lebensmotto, der Mensch will brutto geliebt werden, nicht netto. Klassiker. Großartig. Ja. Da kriegt man noch gleich Lust, mit der Frau auszugehen, oder?
Naja, also.
Das klingt sehr aufregend.
Man muss da jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen einen finanzwissenschaftlichen Hintergrund haben, um damit wirklich, also die tiefgreifende Bedeutung dessen nachvollziehen zu können. Insofern.
Ja, aber ich meine, ich finde es auch schön, dass das so ihr Beruf so sehr ihr Leben beeinflusst hat, dass sie sogar ihr Liebesleben in Brutto und Netto irgendwie umwandeln kann.
Ja. Naja, ich glaube, also dann, Brutto ist doch das, was man was man bekommt und Netto ist das, Brutto ist das, was man eigentlich kriegen sollte und Netto ist das, was übrig bleibt. Und das ist meistens doch ungefähr die Hälfte. Also man könnte auch sagen, der Mensch will ganz geliebt werden, nicht nur halb.
Ja, wahnsinnig raffiniert.
Ja, das,
also, das ist super. Aber guck mal, darum geht's doch nicht. Es geht doch nicht darum, dass der Spruch irgendeine Aussage hat, die vielleicht nicht komplett falsch ist oder so, sondern es geht darum, was ich halt toll finde, ist, dass du halt jemanden hast, der von seinem Beruf so beeinflusst wird, wie, weiß ich nicht, der dann auch noch eigentlich ein Beruf ist, der mit Liebe relativ wenig zu tun hat. Also es ist nicht so, dass sie eine Künstlerin ist und das irgendwie eingearbeitet hat in ihr nächstes Bild, sondern die Frau ist Finanzberaterin oder sowas und teilt ihr Liebesleben wirklich in ja, in Finanzen im Prinzip ein.
Okay.
In gewisser Art und Weise. Und das nächste ist dann, was ich ganz toll finde, ist immer, wenn man Widersprüche einbaut in seine Lebensmottos, ihr Lebensmotto, was auch ein tolles Motto ist für sich, für sich mal, bin lieb und böse. ja, okay. Da könnte man genauso sagen, bin schwarz und weiß oder, keine Ahnung. Was haben wir jetzt über die Frau gelernt aus diesem Motto? Und was für ein Lebensmotto ist es? Ich bin ein normaler Mensch. Ich habe schlechte Tage und gute Tage und ich bin gelegentlich so und gelegentlich
genau das Gegenteil. Aber sie ist in ihrer Selbsterkenntnis soweit, das festgestellt zu haben, dass sie nicht nur gute Tage hat. Das ist doch schon mal was. Ja, also meinst sie ist du? Auf jeden Fall kein kompletter Narzisst. Das ist doch schon mal schön.
Okay. Wer weiß. Ja, aber du könntest ja, recht doch, haben, aber ich muss ganz ehrlich trotzdem sagen, das ist also, wenn du dich charakterisieren sollst im Internet, ja, weiß ich trotzdem nicht, ob bin lieb und böse jetzt die beste Wahl dafür ist. Aber wir müssen uns ein bisschen beeilen, ich habe Zeit, ich gehe mal zum nächsten über. Niemand hat das Recht zu gehorchen. Oh, da bringt jemand aber Altballast mit, ja, glaube ich.
Das könnte anstrengend werden.
Ja, ein bisschen, eine Menge Altballast aus vorhergegangenen Beziehungen. Ich sage jetzt mal nein, danke und gehe zum nächsten. So, und das ist einer, der mir wirklich gut gefallen hat. Ist ein bisschen längeres Motto. Ich weiß auch nicht, warum das ein Lebensmotto ist. Ist eigentlich mehr eine Beschreibung, ja. Aber egal. Ich bin attraktiv, kann gut kochen und bin gut im Bett. Das ist der erste Satz. Und der zweite Satz ist, ich habe einen zauberhaften Sohn. So, das nenne ich im Internet immer so ein bisschen das Game Over Play. Wenn du... Also ich meine, das ist schön, dass sie versucht zu kompensieren, weil das tut sie offensichtlich. Ich meine, sie beschreibt sich, ich bin attraktiv, ja, also sie sieht gut aus. Sie kann gut kochen. Na, also wäre das nicht toll, eine Frau zu haben, die gut kochen kann. Und sie ist gut im Bett. Und sie ist auch noch so selbstbewusst, das ins Internet zu schreiben. Manometer, muss sie gut im Bett sein. Und jetzt kommt so ein bisschen am Ende der Downer. Aber ich habe schon ein Kind und es wohnt noch bei mir und du musst dich dann damit abfinden. Ah.
Aber das okay. ist doch okay. Also gut. Es ist ziemlich ehrlich. Es hat zwar mit einem Lebensmotto nichts zu tun, aber ist auf jeden Fall...
Vielleicht ist das aber ihr Lebensmotto. Vielleicht ist ihr Leben, wollte sie schon immer attraktiv, gut kochend und gut im Bett sein und einen zauberhaften Sohn haben.
Also einen zauberhaften Sohn fände ich auch nett. Attraktiv bin ich vielleicht auch einigermaßen. Das überlasse ich dir.
Weiß deine Freundin, dass du gerne einen zauberhaften Sohn hättest? Achso, du meinst nicht ihren. Ja,
Ja, also prinzipiell okay, schon, ja. Also, ne, irgendwann mal dann einen zauberhaften Sohn. Von mir aus auch einfach nur einen Sohn, aber vorzugsweise doch einen, den ich toll finde. Aber das geht ja sowieso meistens Hand in Hand.
Achso, okay.
Und naja, gut im Bett, ja, muss, ja, klar, warum nicht? Also ich meine, das ist...
Ist aber auch ein bisschen subjektiv, oder?
Ja, also ich meine, das zuallererst, gut im Bett, ja, was heißt gut im Bett? Also das heißt doch, dass alle Spaß haben, oder? Alle Beteiligten und...
Sollte es wahrscheinlich heißen, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, die durch die Gegend laufen und von sich behaupten, dass sie gut im Bett sind, machen mich immer ein bisschen stutzig. Ich glaube da nicht so wirklich dran.
Verstehe.
Das ist eine sehr, sehr gefährliche Art von Selbstbewusstsein. Und wenn dazu kommt, ich bin attraktiv und ich habe das Foto gesehen und ich muss sagen, naja.
Ja, das kann auch nur ein schlechtes Foto sein. Also ich meine, Attraktivität ist ja nur nicht...
Na, nee, da hätte man... Also,
nein, also ich kenne eine ganze Menge gut aussehen, wirklich, wirklich sehr, sehr gut aussehende Frauen, die überhaupt nicht fotogen sind. Also... Ich meine, Ausstrahlung kannst du nicht immer unbedingt fotografieren.
Okay, da hast du nicht ganz unrecht, ja. Das stimmt. Also das stimmt auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir mal zu Nummer 5. Ich habe nicht zu viele Schuhe, nur einen zu kleinen Schuhschrank.
Right.
Ja. Okay. Ja, also...
Boah, das mit dem Entscheiden
ich bin jetzt nicht,
ist
so,
nicht so leicht. Aber...
Ja, das ist ein das, Problem. Und vielleicht auch ein kleines Geldproblem dann irgendwann.
Kommt drauf an, was man verdient und wo man die Schuhe kauft. Aber... Aber ja, tendenziell eigentlich so, wenn sie das sagt, das ist so, ich bin ein Alpha-Weibchen, würde ich sagen. Das ist so die Aussage, die dahinter steckt. Ich bin typisch weiblich und ich finde das auch in Ordnung und so. Und ein bisschen lustig bin ich auch.
Ja, können wir diesen Satz nachher rausschneiden von dir? Ich bin typisch weiblich und finde das auch in Ordnung. Das ist unser neuer Startsatz für die Sendung. Okay, Nummer 6 ist, mach die Augen zu, dann weißt du, was dir gehört. Finde ich ein bisschen ein Downer. Ich weiß, dass es so ein bisschen tief philosophisch sein soll, aber ich muss ganz ehrlich sagen, macht mich eher so ein bisschen, ja, und jetzt? Also Dunkelheit, oder was? Keine Ahnung. 7, nichts ist so interessant wie die männliche Psyche. Oh, also das ist gefährlicher. Ich weiß nicht, ob ich mich mit einer Frau einlassen will, die von vornherein schon so ein bisschen dieses Psychospiel spielt. Nichts ist so interessant wie die männliche Psyche. Ja. Nein, also das riecht mir zu sehr nach endlosen Beziehungsdiskussionen und dem ewigen, ja, ich weiß ganz genau, warum du diese Dinge tust, deine Mutter hat dich nie geliebt, Gelaber oder was auch immer.
Für Narzissten jetzt total geeignet, ne? Also Narzissten, so ein Mann, der halt nur über sich redet und sich
toll reden möchte, so. Ja. Aber die Frage ist, wie gut es dem Narzissten dann gefällt, auf der Ebene auch noch analysiert und kritisiert
das
zu werden.
Ist ja, sei ja mal dahingestellt, ob das überhaupt ihr Interesse ist. Also sie will sich halt mit der männlichen Psyche auseinandersetzen, ob sie deswegen die gleich auch kritisieren muss. Das ist ja...
Ja, aber auf einer Partnerbörse irgendwie zu sagen, ja, also ich meine, da könnte man genauso gut auch sagen, suche Experimentiermeerschweinchen. Ich weiß nicht, also ich wäre da vorsichtig. Das würde mich sehr, sehr, weiß ich nicht, da wäre ich vorsichtig. Da würde ich misstrauisch werden. Nummer 8 ist, es wird die Zeit kommen, da du glaubst, alles sei geschafft. Das ist der Anfang. Och, nö. Nö, nö. Nö, das riecht nach Arbeit. Nein, nein, danke. Ich brauche nicht weiter. Nick, next. Weiter, ich muss hier raus. 9. Steine sollten nicht mit Eiern tanzen.
Auf einer
Dating-Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ein ganz, ganz gefährlicher Satz.
Apropos,
den brauchen wir nicht wirklich.
Ich war vorgestern Abend auf einer Party. Und da eine Bekannte von mir, die jetzt gerade fertig geworden ist mit ihrem Studium, sie will Lehrerin werden, ja, und sie hat gesagt, ja, ja. Und das ist ganz toll, ich werde verbeamtet dann und so, und das ist ganz super, weil dann kann ich rumsitzen und meine Eier schaukeln. Ich kann rumsitzen und Eier schaukeln, genau. Und daraufhin sagt ein Kumpel von mir, wessen? Fand ich großartig.
Okay, hervorragend, ja. Okay, wir haben jetzt eigentlich, ich habe gerade gemerkt, wir haben eigentlich fast keine Zeit mehr. Das letzte Motto ist vielleicht auch das Motto, was alle anderen Mottos am besten abbürstet. Nummer 10 ist, Mottos sind blöd. Hat sie als Motto geschrieben. Das ist
toll. Ja.
Finde ich gut.
Finde ich großartig.
Ja.
Das ist ein antirevolutionistischer
Ansatz,
den ich ganz großartig finde.
Ich unterstütze das auch. So, und wir hören jetzt noch einen Track, und zwar,
Talib Kweli.
Ist das eigentlich schon unser letzter Track? Nee. Ja, hören wir jetzt mit Talib Kweli. Und der Track heißt Hot Thing und erklärt sich eigentlich von selbst. I'm sending this one out to you and you and you and you. I said to you and you and you. She cold-blooded. Love how we melt in the ice. You like the sunshine of my life. Cause all I see is a hot thing. And you're my hot thing. And you're my hot thing. And you're my hot thing. You're my hot thing. Word. You keep my dark sky lit up at night. So bright that you're blind in my sight. Cause all I see is a hot thing. And you're my hot thing. And you're my hot thing. And you're my hot thing. Word, your body like a flick. It got surprise and twist, yeah. I write the script, the main character, your thighs and hips, wow. Award for best supporting role, go to your eyes and lips. The way you move your body got them stiff like a hieroglyph, yeah. I watch you dance across the floor to the title track. You about to get me off the wall like you're Michael Jack. I make describing your beauty my sacred duty. I will write a song, write a book, write a play, make a movie. Hey, 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 hey. Special dedication. Good love. All I'm saying is you got something I like. Oh, for sure. Oh, for sure. Yeah. Good love, you a sexy thing. Come on. All I'm saying is you got something I like. Oh, for sure. Oh, for sure. Yo. I love your country ass, damn. I love your city sass. Word. I love how you know my ways, you catch them pretty fast. These dudes are pretty crass, yeah. Harass you in your past, yeah. I love how you snap back and get the last laugh. I love the way your crib smell like Votivo candle incense. The white voice you use on the phone when you handle business. I love it when you're freaking, yeah. I love when you were lady. Rockin' door knockers from the late 80s, raising babies. I love how God bless you, word. Your body's something special, yeah. I love to play connect the dots with your facial freckles. No need for fashion policing because I love your style, love it. Whatever happened to Shanice, baby, I love your smile. I might be falling in love, should I let her know? A pimp told me if I love her, I should let her go. I sing her praises every time they play this instrumental. Cause she instrumental to my life, to my life, to my... Hey, 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 hey. Special dedication. Good love, you a sexy thing. And if you know you're all sexy, saying, you got something, yeah. My life. Put your hands in the air like this here. Oh, for sure, oh, for sure. Love how we melt in the ice. You like the sunshine of my life. Cause all I see is a hot thing. You're my hot thing. And you're my hot thing. And you're my hot thing. Word. You keep my dark sky lit up at night. So bright that you're blind in my sight. Cause all I see is a hot thing. You're my hot thing. And you're my hot thing. And you're my hot thing. Word. Let me tell
take you by the hand. You need to try your man to write it down. I have your groupie doubt like excited fans. I promise you'll be climbing walls like Spider-Man. Knees buckle and you hit the floor when you try to stand. So you drop it like it's hot. Oh, it's so heavy. You and me, we can leave now. We can go steady. How about we be jetty? Because I'm so ready to bounce like a 64 Chevy. Word. Special dedication.
Good love, little sexy thing.
Come on.
All I'm saying
is what?
You got something in my life.
Oh, for sure. Oh, for sure. Yeah.
Good love, little sexy thing.
That's right.
All I'm saying is
what?
You got something in my life.
Oh, for sure. Yeah.
Good love, little sexy thing.
And if you know you're
all
sexy,
I'm saying, you got something in my life.
It's a special dedication for all the special ladies. Yeah, yeah.
Good love, little sexy thing.
Shout out to Will I Am.
All I'm saying, you got
that hot shit. Yeah, yeah. Oh, for sure. Oh, for sure.
Okay, Piratenschiff. ich wollte nur mal was sagen, um Simon aus der Bahn zu werfen. wir sind wieder da. Ihr hört Libertine Radio auf Radio X. Ab jetzt auch das Piratenschiff von mir aus. Und, ne, nicht wirklich. Wir reden heute über Partnerwahl und wir haben heute eine Menge über Internetdating, über verirrte Seehunde und so weiter geredet, aber ich meine, es gibt auch die gute alte Heiratsannonce und diese Heiratsannonce ging leider für jemanden schief. Ich sag mal so, es erwischt immer die Besten. Es erwischt immer die Leute, die es eigentlich nicht verdient haben. In diesem Fall den Schwerverbrecher Wolf, ziemlich bekannter Bankräuber und Entführer, der über 1,8 Millionen Euro erwirtschaftet hat mit dieser Art von, also eigentlich sogar deutlich darüber. 1,8 Millionen war nur bei seiner letzten Erpressung. Und damit ist er davongekommen und er hat dieses Geld und er ist tatsächlich draußen unterwegs gewesen seit 2000. Und zwar ist er auf die Idee gekommen, eine Heiratsannonce zu schalten. Offensichtlich war er ein bisschen einsam. Simon, bist du noch da? Ja, du musst Geräusche machen, Simon. Sonst vermisse ich dich. Sonst denke ich, du bist nicht mehr da. Wir sitzen ja nicht im selben Studio, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ist immer noch einer der von Deutschlands meistgesuchten Kriminellen gewesen und hat halt eine Heiratsannonce aufgegeben, weil er eine Frau kennenlernen wollte. Und was ich halt toll finde von jemandem, der sein Geld mit Bankraub und so weiter findet, ist dann einfach so eine ganz normale Heiratsannonce von ihm zu lesen. Auszüge daraus sind aus seiner eigenen Beschreibung, ja. Also erstmal ist er 56 Jahre alt gewesen, als er die Beschreibung macht, hat sich aber als 53-jährig ausgegeben. Also ein bisschen Lügen ist anscheinend unter Bankräubern auch noch ganz okay.
Hat sich älter gemacht?
Nein, 53 statt 56. Ach so, ja, okay. Drei Jahre jünger.
Ich hab 43 verstanden.
Ist auch ein bisschen wenig zum Schummeln, hätte auch einfach 50 sagen können, oder? Aber es klingt vielleicht ein bisschen zu einfach. Und der Mann beschreibt sich selber als kultiviert, aber selten langweilig. Ja, würde ich auch sagen. Bankraub und Erpressung sind auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam und halten einen wach nachts. Bereit für einen Neuanfang zu zweit. Sehr romantisch, ja. Und das Allertollste ist, er beschreibt sich als wirtschaftlich unabhängig und daher kein Versorgungsfall. Ja, wenn man ein paar Millionen Euro mit Bankraub und Erpressung sich erwirtschaftet hat, ist man definitiv wirtschaftlich unabhängig. Besonders, wenn man das nicht versteuern musste, was er nicht musste. Das Tolle ist, warum ist er überhaupt unterwegs? Er ist auf einem Freigang entkommen. Er war nämlich eigentlich schon für 21 Jahre eingebuchtet worden. Hat sich dann aber auf einem Freigang... ich verstehe übrigens das ganze Prinzip vom Freigang nicht. Also wir lassen Kriminelle draußen rumlaufen, die 20 Jahre ohne Bewährung im Knast sitzen müssten. Das ist seltsam. Also erwarten wir wirklich, dass die Leute zurückkommen, weil wenn ich zu 21 Jahren sogar, zu 21 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden wäre, wäre ich auf einem Freigang auch abgehauen. Ich meine, was hat der Mann zu verlieren? Der ist ja schon 50. Der kommt dann mit 70 raus und kriegt gar nichts mehr hin. Nee, also ich würde auch abhauen. Und das Traurige ist jetzt, er hat diese Frau kennengelernt, ja, hat ihr seinen echten Namen, seinen echten Vornamen zumindest gesagt, hat ihr auch gesagt, dass er Dreck am Stecken hat und könnte deswegen nicht öffentlich in Erscheinung treten, verfüge aber über ein beträchtliches Barvermögen, also er ist erstaunlich ehrlich mit ihr gewesen, ja, völlig unnötigerweise vielleicht, wobei sich dann später herausstellte, dass er wollte, dass sie für 100.000 Euro eine neue Wohnung für ihn mieten sollte und ein Konto eröffnen sollte und ein Auto zulassen sollte, also sie sollte ihm anscheinend auch dabei helfen, aber trotzdem ist er erstaunlich ehrlich mit ihr gewesen und sie hat ihn verpfiffen. Ist das nicht traurig?
Tja, weiß ich nicht. Naja, nee, ich meine...
Das ist ein bisschen, also komm, ist da nicht ein Teil von dir, der sagt, selbst als abgebrühter Mann, das ist wahnsinnig unromantisch, ja? Ich meine, Also,
ja, natürlich ist das
unromantisch. Er hat eine Heiratsannonce und die lernen sich kennen und gehen auf ein Date und er ist ehrlich mit ihr und sie verpfeift ihn an die Polizei. Der arme Mann. Es erwischt wirklich immer die Besten. Ist, ja?
Weißt du, und, wir haben dem Typen vertraut, dass er keine Bank ausräumt. Er hat es trotzdem getan. Dann haben wir ihm vertraut, dass er auf
dem... Ich habe dem Typen nie mein Vertrauen ausgesprochen, also, dass er keine Bank ausräumen würde.
Insgesamt so aus der Karma-Perspektive, ja. Also, er hat böse Sachen gemacht. Er hat sich seiner gerechten oder rechtsstaatlichen Strafe zumindest nicht hingegeben. Nein, er hat auch noch sozusagen das Vorschussvertrauen, was ihm entgegengebracht wurde, dass er...
Das finde ich das Allerschlimmste, Simon. Sie haben ihm das Vertrauen gegeben, dass er auf Freigang geht und dann ist er einfach abgehauen.
Und das Schöne ist,
das ist nämlich so, jetzt, manchmal glaube ich,
jetzt wird er verknackt.
Was für ein Chief Wiggum saß denn da am Drücker? Er wird nie
wieder rauskommen. Und es hat für mich auch was von Poetic Justice. Also, ja, das ist wunderbar.
Ich finde das Meinst gut. du? Okay. Aber was ist, wenn sie ihm wieder einen Freigang anbieten?
Ich weiß nicht, dann sollte man sie aufgrund von Dummheit ihres Bostons entheben.
Ich denke, das hätte man beim ersten Mal auch schon machen können. So, sie kommen jetzt für 20 Jahre in den Knast, aber, gute Nachrichten, morgen gehen wir zu McDonald's und sie können sich was aussuchen. Aber sie dürfen nicht weglaufen, ja? Wir wollen keine Handschellen anlegen, ist so auffällig. Das ist das. Wer hat sich das ausgedacht? Das würde ich wirklich gerne mal wissen. Welcher verdammte Idiot. Und dann stell dir mal vor, wie diese Polizisten dann dem Anstaltsleiter da irgendwie, dem Gefängnisdirektor die Sache überbringen müssen. Okay, wie genau ist er also entkommen? Wie hat er sich ausgetunnelt? Weiß ich nicht. Hat er sich totgestellt und ist so rausgeschmuggelt worden oder so? Nö, wir haben ihn rausgehen lassen.
Hervorragend.
Ach so. Ja, wofür jetzt? Genau.
An dieser Freigang Stelle wünscht man sich...
Jemand, der 20 Jahre absitzen muss.
An dieser Stelle wünscht man sich dann für mich, dass Patrice aus der Ecke gesprungen kommt und ein kurzes Zitat von ihm zum Besten gibt. Und zwar nämlich, Stupidness is no excuse. Ja. Nicht wahr?
Okay.
Kennst du nicht?
Kenn ich nicht.
Finde ich gut. Also Stupidness is no excuse. Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so.
Alles klar. Ich kann nur sagen, Professor will hit me. Okay, und wir hören uns jetzt den letzten Track an. Das habt ihr jetzt alles nicht verstanden, ne? Das ist auch gemein. Wir machen hier Radio und bringen die Leute dazu, unseren Podcast runterzuladen und dann verstehen die nicht, worüber wir zum Hacker reden. Merkt euch einfach nur, der Schwerverbrecher, ja, generell, wenn ihr Banken ausraubt, ganz lieb zu den Beamten sein, so tun, als wärt ihr wahnsinnig vertrauenswürdig, dann kriegt ihr Freigang und könnt durch die Gegend laufen. Und abhauen. Und noch jemanden entführen und 1,8 Millionen erpressen. Und dann, was auch wichtig ist, gebt keine Heiratsannonce auf und erzählt irgendeiner dahergelaufenen Frau, die ihr kaum kennt, dass ihr ein Schwerverbrecher seid. Das wäre vielleicht eine wichtige Lektion, die wir daraus gelernt haben.
Und jetzt, da wir uns heute mit Partnerwahl beschäftigen, wir sind leider nicht zur Short-Term-Partnerwahl gekommen, aber trotzdem, ein Phänomen ist auch in unserer Gesellschaft der One-Night-Stand und darüber ist meiner Meinung nach das schönste Liebeslied der Welt geschrieben worden, und zwar von Joint Venture und das hören wir jetzt.
Okay. Achso, und machen wir eigentlich noch eine Sendung demnächst? Ja, machen wir. Wir reden, glaube ich, nächstes Mal über Jobs. Oder über was anderes. Und, ja, das war Libertin Radio. Ich bin Jonas, der andere ist Simon. Sag mal, was anderes, Simon?
Simon.
Dankeschön. Und, dann hören wir jetzt Joint Venture und wünschen euch noch viel Spaß.
Ne? See you or not. Bye. Ach, es ist so schön. Ich liebe dieses Lied.
Das lassen wir alles drin, Simon. Dein Gebrabbel am Ende. Das können wir auch noch drin lassen. So, jetzt ist fertig.
Mitten hier in diesem Land fand ich sie am Straßenrand. War so jung, verfüllt und schön. Konnte nicht dran vorübergehen. Sie sah mich an wie einen Mann. Ich war sofort ihr Untertan. Bot mich an, noch mitzukommen. Sie hat angenommen. Wir haben eine geile Nacht mit nichts als Reden zugebracht. Die Freiheit und der Willen, ein Kind der Windigrill. Dann nahm Venus ihren Lauf. Draußen ging die Sonne auf. Schlüpft sie plötzlich aus dem Schweigen, tut mir leid. Das Dümmste, was es gibt, in ein One-Night-Stand verliebt. Das Dümmste, was es gibt. One-Night Stand verliebt. Was es gibt.